Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Update. Wir nehmen dich mit auf eine spannende Reise durch die Welt der IT. Wir bringen Licht in den Dschungel der IT-Begriffe und zeigen dir, wie moderne Technologien unser Leben beeinflussen. Viel Spaß beim Hören.
Moin und herzlich willkommen zur 42. Folge von IT ist alles das Update. Am Mikrofon auf der anderen Seite vom Tisch ein guter Bekannter, den ihr alle kennt. Moin Julius.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Schön, dass du wieder dabei bist. Beim letzten Mal haben wir beide über Zero Trust gesprochen. Heute sprechen wir über SASE.
Nächste Buzzword.
Absolut. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, es heißt SASE und habe es auch so eine Woche wirklich konsequent so ausgesprochen.
Ist auch okay.
Ja, dann hat mich irgendwer darauf hingewiesen. Jetzt weiß ich es ja. Aber heute möchte ich zu SASE noch mehr von dir erfahren. Vielleicht erstmal als erste Frage, was ist das überhaupt? Was versteht man darunter?
Ja, wir können ja erstmal mit der Übersetzung anfangen, weil
gute Idee.
Es ist ja wie immer, alles in der IT hat seine Abkürzung und dann erklärt sich vielleicht auch, warum es SASE ausgesprochen wird, weil es ein englischer Begriff da ist, der unten drunter ist. Also Secure Access Service Edge. Dafür steht am Ende des Tages diese schönen vier Buchstaben.
Mhm.
Ja, was ist das? Was macht das? Das bringt am Ende des Tages die Nutzer, die heutzutage mit Sicherheit überall verteilt in der Welt sind oder geografisch zumindest nicht mehr so ganz so einem Ort zugeordnet, wie das vielleicht noch vor 10, 20, 30, 40 Jahren war,
ja,
am Ende zu diesen Applikationen, zu den Ressourcen, die sie nutzen, die mittlerweile, wissen wir auch nicht mehr immer nur da lagen oder liegen, wo sie mal die letzten Jahrzehnte lagen, nämlich im eigenen Datacenter, sondern überall, vielleicht in Cloud Infrastrukturen, wo auch immer sie sein mögen. Wir nutzen immer mehr Software-as-a-Service-Dienste und am Ende geht es darum, das sicher, weil es steht ja auch Secure Access, also sicheren Zugang, und das am Ende sicher und zugänglich performant zueinander zu bringen. Also Nutzer und am Ende da, wo sie hinwollen.
Boah, das war eine sehr, sehr saubere, sehr gute Erklärung.
Das ist gut, ne?
Konnte ich auch als nicht absoluter Fachexperte, sondern ja jemand, der nur so von außen drauf schaut, gut nachvollziehen jetzt, worum es geht. Du hast eben schon gesagt, es ist ein Buzzword, via Zero Trust auch. Warum ist das gerade so ein Buzzword, beziehungsweise einfach so ein Trendthema in der IT-Sicherheit? Man kommt ja kaum dran vorbei, wenn man auf Konferenzen zum Beispiel ist. Und wie hängt SASE gegebenenfalls auch mit dem Konzept von Zero Trust zusammen?
Ja, genau. Also wer nochmal das Konzept beleuchten möchte von Zero Trust und was dahinter hängt, haben wir ja eine Folge dazu gemacht.
Genau.
Und um da vielleicht anzuknüpfen, bei Zero Trust beschäftigen wir uns ja immer mit dem, wir müssen dauerhaft verifizieren, was steckt da eigentlich hinter diesem Zugriffsversuch, hinter einem Kommunikationsversuch und das dauerhaft zu bewerten, damit wir es am Ende auch sicher hinkriegen. Und wir haben auch da gesagt, das gibt organisatorische Maßnahmen, die dabei helfen können, aber genauso auch technische Maßnahmen.
Mhm.
Und eine dieser möglichen technischen Maßnahmen ist dann zum Beispiel am Ende auch ein Tool, was sich dann SASE schimpft, womit man so genau so etwas abbilden kann, dass man initial besser einen User in die Authentifizierung und Autorisierung bringt. Wohin möchte er eigentlich? Darf er da überhaupt hin?
Mhm.
Und am Ende des Tages nicht nur Sicherheit bietet, sondern auch diesen performanten Aspekt mit da rein denkt. Nämlich, wie kriegt man das dann auch hin, dass er diesen Dienst, diese Applikation auch so konsumieren kann, dass der User sich am Ende nicht schwarz ärgert? Und deswegen ist quasi SASE ein technisches Tool, womit man unter anderem Zero Trust umsetzen kann, aber auch andere Dinge.
Okay. Du hast eben schon gesagt, es wird, ist vor allen Dingen auch deshalb interessant, weil Unternehmen mittlerweile verteilte Standorte haben, Lösungen nicht mehr nur an einer Stelle liegen, sondern das verteilt ist. Warum ist SASE dann jetzt gerade für Unternehmen, die zum Beispiel ein hybrides Arbeitsmodell haben, also man kann von zu Hause arbeiten, man kann im Büro arbeiten, man kann an unterschiedlichen Standorten arbeiten, warum ist das für solche Unternehmen relevant und ist das auch für Unternehmen darüber hinaus, die vielleicht noch klassisch arbeiten, auch relevant?
Ja, also die größte Relevanz hat es mit Sicherheit für die Unternehmen, die so neu modern arbeiten,
muss
man so irgendwie zu sagen. Das heißt, vielleicht eine verteilte Nutzerlandschaft geografisch auch haben und auch flexibel vor allen Dingen auch haben. Und aber, was man auch nicht vernachlässigen darf, auch die ein hybrides Betriebsmodell ihrer IT-Infrastruktur haben. Weil genau darum geht es, wie initial mal gesagt, das Ganze sauber zusammenzuführen.
Mhm.
Und da greifen dann manchmal so klassische Konzepte, wie wir sie von früher kennen. So, ich glaube, alle haben schon 10.000 Mal gesagt, dass VPN aus den 90ern ist. Und das ist auch so. Jetzt muss man sich überlegen, wie lange sind die 90er her? Ich bin ein Kind der 90er, ich werd 32.
5 Jahre, oder? Ist das erste Jahr?
Manchmal fühlt sich das so an, ja. Aber ich werde 32, das heißt, das ist schon ein bisschen her.
Ja.
Und das heißt, damals war die IT und auch vielleicht die unsere Art zu arbeiten einfach anders. Und wenn man es mal technisch runterbricht für alle unsere technischen Hörer, die nicht nur so auf dieser Flughöhe kratzen, dann ist es mit Sicherheit so, dass VPN einen ganz großen Nachteil hat, weil es relativ statisch ist, dass man sich zu einer gewissen Stelle konnektiert. Also wenn ich jetzt meinen VPN-Client öffne und ich sage so, ich möchte jetzt auf was auch immer zugreifen, dann muss ich erstmal mein Agent starten und dann darf ich mich authentifizieren, im besten Fall mit einem zweiten Faktor. Alle, die das nicht haben, die werden gesteinigt. Und am Ende des Tages komme ich dann zu den Ressourcen vielleicht, wo ich hin will, aber dieser Datenstrom, der geht erstmal von dem Client,
ja,
egal wo er sein mag, ob er im Homeoffice ist, ob er irgendwie Road Warrior ist und gerade im Vertrieb rumfährt oder ob er in Starbucks sitzt. Und
Road Warrior, den Begriff kannte ich noch gar nicht.
Ja, das ist schöner Begriff. Ne? Die Konnektivität geht erstmal in Richtung des zentralen VPN-Gateways, was ja meistens dann in einem Datacenter steht. So, jetzt machen wir mal den Gedankenversuch. Jemand ist vielleicht in Italien gerade und macht dort Workation oder er reist vielleicht auch zum Außenstandort nach Frankreich und will seine Dienste nutzen. Dann muss er, egal was er macht, muss immer erstmal mit seinem VPN in Richtung der Firmenzentrale und von dort aus entscheidet sich dann, muss er überhaupt eigentlich in die Firmenzentrale, weil da die Daten liegen,
ja,
oder muss er vielleicht in irgendeine Infrastructure as a Service oder will er sogar auf Cloud-Dienste zugreifen. Und dann habe ich immer das Problem, dass ich ganz, ganz viele Hops habe. Egal, wie ich den Weg gehe, ich könnte jetzt auch einen VPN-Gateway in die Cloud stellen, aber wenn ich dann ins On-Premise-Data-Center will, dann muss ich halt wieder über die Cloud gehen und dann. Also ich habe immer mehr Hops.
Oder?
Genau. Jeder Hop ist schlecht, ja, gerade wenn man Cloud-Dienste nutzt, weil ja, sowas wie Microsoft Teams, alle, die das vielleicht mal über VPN genutzt haben, also die rennen im Kreis, weil das ja macht keinen Spaß. Das ist alles verpixelt, das ist super verzerrt, auch sprachlich sogar, nicht nur das Bild, weil Microsoft auch ganz klar empfiehlt, du darfst da im besten Fall gar keinen Hop haben, sondern ja, du musst halt direkt in die Cloud. Was aber dann das Problem ist, wenn du das machst, also es gibt auch Konzepte wie Split-Tunneling, dass du sagst, alles was Cloud-Ressourcen sind und nicht was ins Data-Center muss, geht der User einfach frei raus, braucht man kein VPN.
Ja.
Dann sitzt in Starbucks, gehst in das Gäste-WLAN und fängst einfach an, fleißig per Gäste-WLAN rauszugehen über den Anschluss dort lokal. Aber dann verlierst du natürlich immer Visibilität. Das heißt, du als Unternehmen hast gar keine Kontrolle mehr darüber, was macht der User da eigentlich mit seinem Firmendevice.
Und wir alle wissen, nicht in öffentliche WLANs einloggen.
Im besten Fall nicht, außer es gibt vielleicht auch die ein oder anderen Möglichkeiten, das vielleicht sicherer zu gestalten. Auch wenn ich jetzt bei Starbucks vielleicht das nicht machen würde, aber ja, bei anderen, dann kann man da vielleicht auch mal ein bisschen zumindest ein Auge zudrücken, wenn man halt diesen Traffic auch transparenter macht und die Bedrohungen, die dann da entstehen.
Ja, das stimmt. Wenn ich jetzt SASE einführe, wie wirkt sich das auf bestehende Netzwerk- und Sicherheitsstrukturen aus? Ist da dann erstmal großes Durcheinander oder was?
Am Ende legt man eigentlich dieses klassische VPN auf jeden Fall ad acta, was da noch in der Vergangenheit natürlich bei vielen, bei ganz, ganz vielen der Fall ist. Und insgesamt dieses Thema Remote Access. Arbeiten ja auch nicht mehr alle per VPN, virtuelle Desktop-Infrastrukturen, was es auch immer sein mag, das dreht man einmal komplett auf links. Ja,
okay.
Und am Ende ist es aber trotzdem kein technisches Hexenwerk, weil auf der einen Seite hat man eine Cloud-Plattform, die man ins Leben ruft. Das ist auch ein Software-as-a-Service-Dienst, was quasi ein virtuelles VPN-Gateway, Firewall, CASBY, alles in eins als zentralen Dienst darstellt. Und man muss halt einen Agent auf die Systeme bringen, genauso wie beim Client auch, also beim VPN-Client.
Okay, jetzt hast du schon ein bisschen was verraten. Meine nächste Frage wäre, wie läuft denn so eine SASE-Implementierung in der Praxis ab? Wo fängt man an, wo hört man auf, wie lange dauert sowas in der Regel? Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen?
Also es ist relativ zügig gemacht, weil, wie gesagt, man muss diese Cloud-Plattform hochziehen. Das sind heutzutage bei jeder Cloud-Plattform nur noch ein paar Klicks. Und dann kann man und muss man das natürlich auch sicher gestalten, feintunen und so weiter. Man muss auf alle Systeme was draufbringen und auch da konfigurieren. Aber so ein SASE-Projekt ist schon relativ schnell umgesetzt, weil auch mit einer zentralen Softwareverteilung, das kriegt man schnell gemacht.
Okay.
Der größere Aufwand ist mit Sicherheit das Konzeptionelle. Erstmal sich Gedanken darüber zu machen, wo habe ich überhaupt meine Nutzer, wie kriege ich sie performant zu den Applikationen und Diensten, wo sie hin müssen, mhm, und wie stark möchte ich es auch reglementieren? Weil man kann natürlich auch sagen, ein Nutzer darf von Standort XY nur auf die Ressourcen zugreifen oder er darf überall hin, er darf vielleicht sowieso nur zu den und den Ressourcen, weil er ist der folgenden Gruppe Vertrieb zugehörig. Das ist natürlich auch dieser Gedanke hinter Zero Trust. Least Privilege haben wir, glaube ich, mal drüber gesprochen, also die geringstmöglichen Berechtigungen zu geben. Das heißt, da ist auch konzeptioneller Aufwand, den man dann natürlich wieder in die Plattform bringen kann. Aber erstmal, damit die Basis steht, ist es sehr wenig.
Okay. Was sind dann so die Herausforderungen? Du hast ein, zwei Sachen jetzt schon angerissen. Was sind Herausforderungen, die auftreten? Also sind es Performance-Themen? Kann es Herausforderungen bei der Integration geben? Gibt es auch Benutzer, die man vielleicht erst überzeugen muss? Das Thema Benutzerakzeptanz?
Also eigentlich, die Benutzer sind das geringste Problem, um es mal so zu sagen, weil in jeglichen Projekten, die wir hatten, haben sich die Benutzer riesig gefreut, weil sie natürlich absolute Performance-Gewinne haben.
Absolut, ne? Ja.
Die können von überall auf ihre Ressourcen, ohne dass da ganz große Engpässe entstehen, ne? Wie das vielleicht in den altmodischen Konzepten der Fall ist. Das heißt, die Nutzer sind das geringste Problem. Herausforderungen bestehen eher bei Legacy-Applikationen, die vielleicht auch nicht mit den allerneuesten und modernsten Protokollen sprechen. Mhm. Da kann man es mal zu Herausforderungen bringen, weil sie dann vielleicht nicht so easy angebunden werden können, auch in der Reglementierung.
Okay. Guter erster Einblick in das Thema SASE. Ich habe mal wieder einiges gelernt. wir haben eben schon überlegt, worauf wir vielleicht noch verweisen können an alle Menschen, die Lust haben, tiefer einzutauchen. Du warst auf der Bühne zu dem Thema, und zwar beim Deutschen IT-Security-Kongress. Erzähl mal ein bisschen, wer war mit da dabei und worüber habt ihr gesprochen?
Ja, ich hatte den Roland von Fortinet auf der Bühne, der mal 10 Minuten was, sag ich mal, auch gepitcht hat, warum das vielleicht notwendig ist.
Ja.
Und dann sind wir mit dem Thomas, schöne Grüße, falls du es hörst, von Wing Standswerkzeuge, mal ins Detail gegangen, warum die das eigentlich eingeführt haben.
Ja.
Auch so als klassischer Mittelständler mit ein paar verteilten Standorten in Europa, Nutzern natürlich, die sich zwischen diesen Standorten bewegen, aber natürlich auch verteilt in Deutschland und darüber hinaus,
mhm,
und ja mittlerweile eine sehr hybride Infrastruktur auch haben. Wie man das alles zusammenbringt, wie man da auch noch Nutzer glücklich machen kann und Security gewinnt, das haben wir mal so auf der Bühne gesprochen und ich glaube, da gibt es eine Aufzeichnung von in so einem kleinen Panel und die kann man sich mit Sicherheit mal entsprechend bei YouTube antun.
Absolut. Wir packen den Link in die Shownotes, da kann man sich die Aufzeichnung kostenfrei runterladen und ja, mir bleibt nichts anderes übrig jetzt noch, ich habe alles abgehakt, als dir Danke zu sagen. Danke für deine Einblicke und danke, dass du mal wieder dabei gewesen bist.
SASE ist für alle da, haben wir festgestellt an dem Panel, also das ist vielleicht das Schlusswort von mir.
Soll ich die Folge so nennen? Ist SASE für alle da?
Ausrufezeichen.
Kommt in den Ring. Ja, wir formulieren immer eine Frage.
Ja, sehr gut. Wir kriegen das hin.
Okay. Ja, dann erstmal vielen Dank, Julius, und euch vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute und bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war das IT-ist-alles-Update. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel.